Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend wurden die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in New York eilig zusammengerufen, bestürzt von einem Massaker an Dutzenden von Familien in einer syrischen Provinzstadt. Die Tagesthemen. Gescheiterte Diplomatie, keine Hoffnung auf Frieden in Syrien. Überraschende Debatte, die Energiewende in der Kritik und ergreifendes Drama. Michael Haneke gewinnt die Goldene Palme. Es hat schon viele Tote gegeben in Syrien, doch möglicherweise ist das, was sich gestern in der syrischen Stadt Al-Hawla zugetragen hat, eine Zäsur. Es ist das bisher erschütterndste Verbrechen seit Beginn des Aufstandes vor 16 Monaten. Offenbar haben die Truppen des Assad-Regimes diesmal nicht nur Demonstranten treffen wollen, sondern wahllos auf einen ganzen Wohnblock geschossen. 108 Menschen starben, darunter viele Kinder. Und mit ihnen die wohl allerletzte Hoffnung auf einen baldigen Frieden, den der Plan des Vermittlers Kofi Annan vorgesehen hatte. Jörg Armbruster berichtet.
Vor 6 Wochen waren sie die Hoffnungsträger in Syrien. Jene Soldaten, die den gut gemeinten Plan des Syrien-Beauftragten der Vereinten Nationen, Kofi Annan, umsetzen sollten. Mehr Sicherheit war eine der Verheißungen, sogar von einem Waffenstillstand war die Rede, von Dialog zwischen den verfeindeten Parteien. Heute ist das Vertrauen dahin, der Plan auf dem Weg in den Papierkorb. So sehen es zumindest viele Syrer. Sie misstrauen der UNO-Mission, manche fürchten sogar, dass sie noch alles viel schlimmer macht. Das Blutbad von Al-Hawla, es bringt die Menschen nicht nur zur Verzweiflung, es bringt sie endgültig um den Glauben an eine friedliche Lösung. Die syrische Armee soll auf alles mit allem geschossen haben, berichten Überlebende. Erst am Samstag waren einige Blauhelme aufgetaucht in Al-Hawla. Am Freitag während des Mordens war keiner weit und breit und verhindern hätten sie es ohnehin nicht gekonnt. Wer verantwortlich ist, dazu hat sich die UN bislang noch nicht eindeutig geäußert. Der Sprecher des Außenministeriums in Damaskus lehnte allerdings jede Verantwortung ab. Wir streiten jede Verantwortlichkeit für das Massaker ab. Wir verurteilen diese Tat von Terroristen. In Städten wie Hama, aber auch in anderen, gingen die Kämpfe zwischen Armee und Aufständischen heute unvermindert heftig weiter. Ich erwarte, dass die internationale Gemeinschaft etwas unternimmt. Andernfalls sehe ich das hohe Risiko eines Bürgerkriegs. Das ist auch das, was das Regime will. Diese Bilder von heute lassen die Verzweiflung der Menschen erahnen. Sie wissen, diese unbewaffneten Soldaten, kein Schutz vor der hochgerüsteten eigenen Armee. Und dennoch klammern sich die Menschen an sie wie an eine allerletzte Hoffnung.
Ich erwarte, dass die internationale Gemeinschaft etwas unternimmt, sagte eben der Vorsitzende des oppositionellen syrischen Nationalrates, Anja Bröker, in New York, wo sich heute Abend der UN-Sicherheitsrat zu einer Krisensitzung getroffen hat. Wird die internationale Gemeinschaft denn dieses Mal etwas unternehmen?
Also noch wissen wir nicht genau, was in dieser Sitzung beschlossen wurde. Es heißt, sie soll in diesen Minuten zu Ende gegangen sein. Es soll bei der Sitzung zu Wortgefechten gekommen sein zwischen den Russen und dem Rest der Runde. Die Russen sollen gesagt haben, wir fordern Aufklärung. Es ist nicht klar, was in Al-Hawla genau passiert ist. Die Russen vermuten, dass die syrische Opposition dort auch Schuld an den Toten, an der hohen Zahl der Toten trägt. Und die Briten zum Beispiel konterten, hier ist überhaupt nichts unklar in Al-Hawla. Das ist eine verzwickte Lage, in der sich der UN-Sicherheitsrat wieder einmal befindet, die alte Konfrontation. Und was die Diplomaten nach wie vor in der Hand haben, und das ist leider nicht mehr so viel, ist dieser Friedensplan von Kofi Annan, der immer mehr aussieht wie Fiktion. Aber daran halten die Diplomaten fest. Sie wollen keine militärische Option in Erwägung ziehen. Sie bleiben dabei. Es muss eine politische Lösung her. Und neben diesen frustrierenden Vermittlungsversuchen der UN versuchen nun die Amerikaner auf die Russen einzuwirken. Moskau gilt ja als der letzte Verbündete Assads. Und so hat gestern Präsident Obama im Gespräch mit dem russischen Ministerpräsidenten Medvedev im Camp David die sogenannte Jemen-Variante diskutiert. Im Jemen fand ja ein freiwilliger Machtwechsel statt. Dort ist der Präsident zurückgetreten, hat dem Vize die Macht übergeben. Das sollte nun auch in Syrien passieren. So wollen es die Amerikaner. Und Russland, so heißt es, soll dabei nicht gleich Niet gesagt haben zu diesem Vorstoß. Vielleicht bringt das Bewegung in die verfahrene Syrien-Frage. Wir werden sehen.
Vielen Dank für die Information, Anja Brücke. Gut ein Jahr ist die Atomkatastrophe von Fukushima her, die eine beispiellose Kehrtwende der Bundesregierung in der Atompolitik zur Folge hatte. Schon damals war klar, dass bei allem Schock über die Katastrophe die neue Idee, Atomkraft plötzlich schlecht zu finden, nicht jedem in der Union in den Kram passen würde. Und so wittern einige jetzt möglicherweise ihre Chance, Zweifel am Gelingen der Energiewende zu säen, da der alte Umweltminister gerade erst weg und der neue noch gar nicht richtig angekommen ist. Ulla Fiebig berichtet.
Es sieht noch ungelesen aus, das große Buch vom Licht, in das der neue Umweltminister hier für unsere Kamera reinschaut. Peter Altmaier muss sich einarbeiten, er muss sich fit machen für die Energiewende. Das Ziel hat er jedenfalls fest im Blick.
Was klar ist, ist allerdings, dass der Ausstieg aus der Kernenergie nicht revidierbar ist. Es gibt dafür keine Mehrheit in der Bevölkerung, es gibt dafür auch keine Mehrheit in der Politik.
Die Kanzlerin macht in ihrer wöchentlichen Videobotschaft den Netzausbau zum Thema. Sie will, dass jetzt zügig damit begonnen wird. Andere aus der Koalition nutzen den Neustart im Umweltressort für Zwischenrufe. FDP-Fraktionschef Brüderle etwa rechnet damit, dass noch mehr neue Gas- und Kohlekraftwerke gebaut werden müssen als bisher gedacht. Ein Zeit- und ein Kostenfaktor.
Wenn man neue Leitung baut, kostet es Geld. Und die werden natürlich von den Kunden mit bezahlt werden. Dabei neue Kraftwerke kosten auch Geld, gegenüber schon abgeschriebenen. Das muss aber jeder wissen, wenn man das verändert. Das zahlt nicht der liebe Gott quasi, sondern es müssen die Bürger mitbezahlen.
Gut findet Unionsfraktionsvize Fuchs, dass jetzt eine neue Diskussion über die Energiewende in Gang kommt. Er selbst scheint Bedenken zu haben, ob sich das Vorhaben in der Frist wirklich umsetzen lässt.
Ich hoffe, dass das nach wie vor im Zeitplan möglich ist. Das wird eng. Da kann man von ausgehen.
Wie der Umweltminister wohl reagieren würde, wenn jetzt auch wieder über Laufzeitverlängerungen spekuliert würde. Bislang jedenfalls wirkt er gelassen.
Es gibt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Vorstellungen. Deshalb ist normal, dass darüber auch diskutiert wird. Ich bin überzeugt, dass wir in der Koalition, das heißt zwischen CDU, CSU und FDP, künftig mit einer Stimme werden reden können.
Die Länder drücken weiter aufs Tempo. Bayerns Ministerpräsident Seehofer erwartet, dass nach dem Energiegipfel vom Mittwoch nun Taten folgen.
Diese Ankündigungspolitik muss aufhören, dass man große Ziele verkündet und anschließend folgt nichts in der Tat. Und deshalb ist jetzt der Bund am Zuge.
Zu Hause wird sich der neue Umweltminister vermutlich auch über Pfingsten weiter in die Materie einarbeiten. Vielleicht geht ihm ja dabei auch ab und zu ein Licht auf.
Mit einem Gottesdienst in Ratzeburg ist heute die evangelische Nordkirche gegründet worden. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Die evangelischen Landeskirchen Nordelbien, Mecklenburg und Pommern haben sich zusammengeschlossen. Bundespräsident Gauck, der zu DDR-Zeiten Pastor in Mecklenburg war, erinnerte während des Gottesdienstes daran, dass es selbst während der deutschen Teilung Zusammenarbeit und praktische Hilfe zwischen den Kirchen gegeben habe. Die Nordkirche ist der erste Zusammenschluss ost- und westdeutscher Landeskirchen. Die Sudetendeutschen haben auf ihrem Pfingsttreffen in Nürnberg einen nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung gefordert. Unterstützung bekamen sie vom Schirmherrn der Veranstaltung, Bayerns Ministerpräsident Seehofer. Er sicherte zu, beim Koalitionstreffen Anfang Juni auf einen solchen Gedenktag zu dringen. Dabei wolle er sich auch für Entschädigungen deutscher Zwangsarbeiter einsetzen. Der Iran will mindestens ein weiteres Atomkraftwerk bauen. Es soll nach Angaben des staatlichen Fernsehens in der Nähe des bislang einzigen Meilers in Bushehr errichtet werden. Dieser wurde mit russischer Hilfe gebaut und vor einem Jahr in Betrieb genommen. Der Westen sieht das iranische Atomprogramm kritisch. Er verdächtigt das Land, heimlich Nuklearwaffen zu entwickeln. Bei einem Brand in der Altstadt von Coburg sind mehrere historische Gebäude stark beschädigt worden. 13 Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer war vergangene Nacht ausgebrochen und konnte erst im Laufe des Vormittags unter Kontrolle gebracht werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Brandursache ist noch unklar. Der Australier Mark Webber vom Team Red Bull hat den großen Preis von Monaco gewonnen. Er ist damit der 6. Sieger im 6. Formel-1-Rennen der Saison.
Es ist seit Jahren eine treue Liebesbeziehung zwischen dem österreichischen Regisseur Michael Haneke und dem Filmfestival in Cannes. Seit seinem ersten Kinofilm ist er mit jedem seiner einmaligen Werke an der Côte d'Azur vertreten. Und während in vielen seiner Filme vor allem die Abwesenheit von Liebe eine Rolle spielt, gelingt es dem 70-jährigen Regisseur nun in seinem jüngsten Film auf die Beziehung eines älteren Ehepaares mit besonders viel Zuneigung zu schauen. Für seinen Film Amour, zu Deutsch Liebe, bekam er heute Abend zum zweiten Mal die Goldene Palme. Ellis Fröder berichtet. Bleibt uns noch, Ihnen schöne Restpfingsten zu wünschen. Im Gegensatz zum schlechten Wetter der vergangenen Tage in Cannes wird es bei uns morgen wieder sonnig, wie Carsten Schwanke jetzt im Anschluss prophezeit. Die Tagesschau meldet sich gegen 1 Uhr und in den Tagesthemen begrüßt Sie morgen wieder Tom Buro. Tschüss.